Ja, herbei, o ihr Gläubigen, also so viele Gläubige sind jetzt nicht herbeigekommen heute Morgen, aber vielleicht sitzen auch Tausende vor den Bildschirmen, ich weiß es nicht. Andererseits waren im Stall von Bethlehem ja auch keine Megachurch anwesend, sondern einige wenige, die das Kind in der Krippe angebetet haben. Ja, o lasset uns anbeten, das ist so ein wunderschöner Refrain, den wir gesungen haben, und dieses Weihnachtslied ist ja ein uraltes Lied, stammt aus dem Jahr 1823 und ist eines der beliebtesten Weihnachtslieder. Also ich singe nicht, manche erscheinen mir so ein bisschen zu kitschig, aber herbei, euer Gläubigen, das ist einfach ein ganz zentrales, tolles Lied. So zeitlos, dass es sogar Bob Dylan auf seiner Weihnachts-CD hat oder sogar mit dem lateinischen Text als erstes. Ja, und dieses Lied, dieser Text bringt zum Ausdruck, was die Geburt Jesu eigentlich ausmacht. Denn Jesus ist die Hauptperson an Weihnachten, an diesem Tag, gestern schon, heute und auch morgen in diesem Weihnachtsfest. Und deshalb fordert dieses Lied auch zur Anbetung auf. Und damit stellt sich natürlich für uns die Frage, was ist das Wichtigste an Weihnachten? Was oder wen beten wir an? Darum geht es nicht um die Krippe und das ganze Geschehen an sich, die Äußerlichkeiten, sondern es geht um die Frage der Anbetung. Vor wem beugen wir unsere Knie? Wer ist eigentlich Gott? Und die Antwort ist nicht nur zur Weihnachtszeit wichtig. Und der Liedtext, ich möchte auch ein Stück weit auf dieses Lied eingehen, herbei, euer Gläubigen, basiert auf dem Eingang des Johannesevangeliums, Johannes 1, Vers 1 bis 18. Und den Text möchte ich jetzt, auch wenn er vielleicht sehr bekannt ist, trotzdem lesen. Und wir können uns darauf konzentrieren. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Ja, wenn wir die verschiedenen Berichte in den Evangelien, also Matthäus und Lukas berichten ja von der Geburt von Jesus, wenn wir die vergleichen, dann sehen wir, dass Matthäus und Lukas mehr dieses historische Geschehen im Blick haben. Also Matthäus, die Erfüllung der Voraussagen auf den König Israels, der historische Nachweis auch. Deshalb spielt Josef eine entscheidende Rolle als Nachkomme Davids. Und Lukas, da steht der Mensch Jesus im Mittelpunkt, der als Erlöser in diese Welt gekommen ist. Und bei Johannes ist es ganz anders. Da finden wir kein Kind in der Krippe. Und trotzdem ist Johannes 1 ja voll von diesem letztlich Geburtsgeschehen. Aber er richtet seinen Blick auf die geistliche Bedeutung, was hier passiert ist. Und in einer sehr guten, etwas freieren Übersetzung des Neuen Testaments von Roland Werner, das Buch heißt die Übersetzung, sehr empfehlenswert, der schreibt immer so eine ganz tolle Einladung zu den biblischen Büchern und der schreibt da, Johannes zeigt uns einen Blick hinter den Vorhang. Er eröffnet uns die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Er zeigt, wer Jesus wirklich ist. Genauer gesagt, Jesus zeigt selbst, wer er wirklich ist. Diese Frage wird hier beantwortet. Jesus, wer bist du wirklich? Ja, und da fordert uns Johannes auf, genau hinzuschauen, so wie dieses Lied, Herbei, o ihr Gläubigen, kommt, säet, also diese Herausforderung, diese Aufforderung, genau hinzuschauen. Und das wollen wir jetzt versuchen, da heute Morgen, sofern es uns möglich ist und die Nacht nicht zu kurz war, aber ja, mögt das Wort Gottes euer Herz mit Freude erfüllen. Zwei Fragen beschäftigen uns dabei. Also die erste, Jesus, wer bist du wirklich? Und das zweite, Jesus, wie begegnen wir dir? Jesus, wer bist du wirklich? Und das Lied lädt uns ja ein, kommt herbei, euer Gläubigen, kommt zur Krippe nach Bethlehem, um den Erlöser anzuschauen. Und das ist allerdings keine Aufforderung, eine Reise nach Israel zu buchen, jetzt um die Geburtskirche anzuschauen und so eine Touri-Reise zu machen. Ich würde es auch gern, habe es aber noch nie, war bisher einfach nicht möglich. Aber das ist eigentlich nichts Wesentliches. Man kann als Tourist dorthin gehen und das Herz ist trotzdem leer. Und das mag ja auch beeindruckend sein, aber der Verfasser dieses Liedes meint ein inneres Nahekommen. Kommt innerlich, kommt mit eurem Herzen hier zur Krippe und fragt danach, Jesus, wer bist du wirklich? Und dieser Text in Johannes 1, der sagt uns, ja, dieser Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Grammatikalisch müsste es eigentlich heißen, Jesus ist der Wort Gottes. Aber das sagt man im Deutschen nicht, das Wort ist ja sächlich, aber Logos, der griechische Begriff, ist eigentlich ein männlicher, ist männlich, der Logos, der Wort Gottes. Also es soll damit zum Ausdruck kommen, Jesus ist das Wort Gottes in Person. Es ist keine Sache, sondern eine Person. Und in seiner Person offenbart sich Gott, der Vater. Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem Gott sich vielfältig auf vielerlei Weise ehemals mit den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn oder durch den Sohn, in der Person des Sohnes, offenbart sich Gott. Und was wir hier in Johannes 1 erfahren, das lesen wir so leicht drüber, weil Johannes, der formuliert so dicht, so ein paar Sätze und da steht da so viel drin. Jesus war schon da, bevor die Welt geschaffen wurde. Er war schon vorher da. Und wo war er? Da erfahren wir, er war beim Vater. Er war in der innigen Gemeinschaft bei seinem Vater. Er war bei Gott, oder man könnte auch übersetzen, ihm zugewandt. Also das war eine Einheit zwischen Vater und Sohn. Er lebte in völliger Gemeinschaft mit dem Vater. Und dann beschlossen beide, nicht nur Gott der Vater, beide beschlossen irgendwann, diese Welt zu schaffen, zu erschaffen. Und daran war der Vater und der Sohn beteiligt. Hebräer 1, 2 heißt dann, durch den er auch die Welt geschaffen hat. Oder an anderen Stellen kommt es auch nochmal vor. Ja, und dann heißt es hier in Johannes 1, und das Wort war Gott. Oder in Vers 18 heißt es, der Eingeborene, der Gott ist. Gott hat der Eingeborene, also Jesus, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Also hier wird betont, dass Jesus Gott gleich ist. Der Vater und der Sohn sind eins, zwei Personen, aber ein Gott. Er ist kein Geschöpf Gottes, er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist Mitschöpfer. Und er ist direkt aus dem Vater hervorgegangen. 1. Johannes 5, Vers 20, wenn es so Leute gibt, die die Gottheit Jesu irgendwie bezweifeln oder so, ich habe da schon öfters mit, früher war ich mal streitbarer, habe ich mit Zeugen Jehovas diskutiert, weil da geht es darum, Sie sagen, Jesus ist kein Geborener, sondern ein Erschaffener. Also er ist Gott, ein Geschöpf Gottes, aber nicht Gott gleich. Und das widerlegt hier Johannes eindeutig, denn Jesus ist kein geschaffener Gottes, sondern er ist aus dem Vater hervorgegangen. Der Sohn Gottes ist kein anderer als Gott selbst. Und er war schon da, bevor die Welt geschaffen wurde. Wäre er ein Geschaffener, wäre er erlösungsbedürftig. Alles Geschaffene muss erlöst werden, auch die Engel. Und Jesus ist eben kein Geschöpf Gottes. Es ist keine theologische Spitzfindigkeit, sondern Basis unseres Glaubens. Und ich habe dann es war sogar noch ein Schulkamerad, wo mich mal besucht hat, in Zeugenhofers, 1. Johannes 5,20. Das wird dann umgedeutet in ihrer Neuer Weltübersetzung, aber da steht, da ist von Jesus die Rede und da heißt es am Schluss, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, also Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also das ist ganz deutlich und auch hier, der Gott ist und so weiter. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und so sehen wir hier, Jesus ist der lebendige Gott und das ewige Leben. Der Vater und der Sohn sind eins. Und das ist das Kind in der Krippe. Und das drückt dieses Lied ja aus. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. Und wenn wir genauer hinschauen auf dieses Kind in der Krippe, dann entdecken wir Gott, den Sohn. Und wie der Vater im Sohn, durch den Sohn gehandelt hat. Also, und jetzt müssen wir ja vorstellen, Jesus war beim Vater. Er hat diese vollendete Gemeinschaft mit dem Vater menschlich ausgedrückt genossen. Das war ja der perfekte Zustand. Und Jesus verlässt jetzt diese tolle Gemeinschaft und geht in den Dreck dieser Welt, geht zu den verlorenen Menschen, um sich dort zu opfern. Der lebendige Gott opfert sich, lässt sich von solchen Leuten ans Kreuz schlagen, er erniedrigt sich zum Tod am Kreuz, sagt Paulus dann später. Und er wird Mensch, schon die Menschwerdung, dass ein Gott Mensch wird, diese tiefe Erniedrigung, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und trotzdem hat es Jesus getan. Deshalb heißt es, das Wort wurde Fleisch, um den Menschen aus seiner Verlorenheit zu befreien, weil die Geschöpfe sich vom Schöpfer abgewandt hatten. Und für Gott war das ja gar kein Betriebsunfall. Er hat es schon bevor das alles geschaffen wurde, hat er schon vorausgesehen, dass die Geschöpfe sich von ihm abwenden werden. Und deshalb hat schon bevor die Welt geschaffen wurde, sich Jesus bereit erklärt, sich als Erlöser, als das Lamm Gottes bereitzustellen. Wo steht es? 1. Petrus 1, Vers 20, das vor Grundlegung der Welt ausersehene Lamm Gottes. Er hat sich da schon bereitgestellt. Jawohl, die Menschen, wenn sie haben die Freiheit, sich abzuwenden und sie werden sich abwenden. Gott hat es vorausgesehen, aber ich schaffe schon die Möglichkeit, dass es wieder eine Erlösung gibt. Ja, Jesus als Mensch für uns geboren ist zugleich das fleischgewordene Wort des Vaters, so wie es hier in diesem Lied heißt. Das Wort wurde Mensch, Gott wurde Mensch. In Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Sein ganzes Leben ist eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes und das finden wir ganz besonders im Johannesevangelium. Da ganz stark, Johannes hat es ganz stark im Blick, Jesus, der Sohn Gottes und die Herrlichkeit das finden wir ganz, also ich ermutige euch, vielleicht im neuen Jahr mal ganz intensiv ins Johannesevangelium einzusteigen. Vielleicht gäbe es auch eine Bibellesegruppe Johannesevangelium, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es sich lohnen, denn da erkennen wir, da sehen wir Jesus in seiner Größe, in seiner Gottheit. Und deshalb auch diese Aufforderung, sehe das Kindlein uns zum Heil geboren. Haben wir diesen Blick von Jesus, das ist das Entscheidende an Weihnachten, haben wir diesen Blick auf diesen großen Jesus, der hier geboren ist. Und da scheiden sich nämlich die Geister. Viele Religionen werden Jesus nicht ablehnen, dass er ein guter Mensch war und so weiter. Aber die entscheidende Frage, ist Jesus Gott? Das ist die ganz entscheidende Frage. Und es kamen die letzten Tage, ich weiß nicht, also so ein Pflichtprogramm in so einem Rentnerhaushalt, wie bei uns ist es, dass man abends, SWR Baden-Württemberg, das gucke ich immer an, das ist hochinteressant manches und ja. Und da kommt gerade so eine Serie, oder kam, ich weiß nicht, ob es nochmal was kommt. Wir Christen sehen ja das Kind in der Krippe und glauben an Jesus und so weiter, aber wir erleben das andere Religionen, andere Leute, die was anderes glauben und so. Und da war so eine Serie und unter anderem ein vom Buddhismus kam jetzt was und dann Judentum natürlich und noch eine andere Gruppe, ukrainische Christen, glaube ich, sowas. Und alle haben Jesus wertschätzend von Jesus gesprochen, selbst der Buddhist und so weiter. Aber die entscheidende Frage wird sich da entzünden, ist Jesus Gott? Ist er der einzige Gott? Ist er der einzige Erlöser? Ist er das Licht der Welt? Und alles andere ist eben Dunkelheit. Das ist die entscheidende Frage. Ich war eigentlich erschrocken, dass bei einer Gruppe, wo berichtet wurde, so ein Weihnachtsbrauch ist, dass da eine Wahrsagerin dabei ist und so bis sie die Zukunft vorhersagt von denen, die da das wünschen. Ja Leute, das hat mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun. Für diese Bindungen ist Jesus gekommen, um uns daraus zu befreien. Und ja, also das ist der springende Punkt. Ist Jesus Gott oder ist es nicht? Wenn das nicht ist, dann können wir auch Weihnachten vergessen. Dann ist er nämlich nicht Gott aus Ewigkeit für uns Menschen geboren und dann kann er auch kein Erlöser sein. Also das müssen wir das glasklar erkennen und da gibt es keinen Kompromiss mit irgendwas anderem. Er ist der einzige Erlöser. Und und das ist die Frage dann, oder die nächste Frage, ich weiß, ich muss jetzt schon ein bisschen kürzer, also ich merke, ich komme jetzt ein bisschen zu sehr ins Schwärmen, ist ja gut. Aber Jesus ist das Licht Gottes, das ist das Zweite, was wir hier, Jesus, wer bist du eigentlich? Jesus ist das Licht Gottes, was hier zum Ausdruck kommt, mit seinem Kommen kam das Licht Gottes in diese Welt, mitten hinein in die Dunkelheit der von Gott abgefallenen Welt. Denn wo der Mensch sich von Gott abwendet, wird es dunkel. Und da können wir noch so viel Strom machen oder noch so viel Kerzen aufstellen. Wenn es innerlich dunkel ist, dann wird es auch nicht hell. Auch noch so viel Helligkeit nach außen bewirkt es nicht. Die Dunkelheit lässt sich nicht durch Strom, durch Licht, durch äußeres Licht beseitigen. Wo es dunkel bleibt, da erstirbt das Leben. Und deshalb diese Verbindung zwischen Licht und Leben. Ohne Licht gibt es kein Leben, weder biologisch noch geistlich. Und darum heißt es auch, dass in Jesus das Leben ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hat es Luther wunderbar ausgedrückt. Und dieses Licht ist unbesiegbar, unzerstörbar. Das wird bei Luther nicht so deutlich. Ich weiß nicht, wie es in eurer Übersetzung da steht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Johannes 1, Vers 4, da heißt es, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Manche übersetzen auch nicht begriffen, aber was soll die Dunkelheit begreifen? Also die Übersetzung ist nicht so gut. Es heißt eigentlich hier, und das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit überwand es nicht oder bezwang es nicht. Die Dunkelheit löschte, das konnte das Licht nicht auslöschen. Und das ist das Tolle, dass die Dunkelheit dem Licht unterlegen ist, dass da, wo das Licht Jesu hineinkommt, die Dunkelheit weichen muss. Und das ist ja diese Dramatik der Geburtsgeschichte, dass Jesus dann abgelehnt wurde. Er kam in sein Eigentum und in seinen nahmen ihn nicht an. Er kommt aus der Herrlichkeit des Vaters, steigt herab, will die Menschen erlösen und alle lehnen ihn ab. Da würde ich sagen, okay, dann gehe ich halt wieder zurück, dann fertig, dann soll sie aber in ihrer Dunkelheit bleiben. Nein, Jesus bleibt ganz bewusst in dieser Welt, lässt sich behandeln wie ein Verbrecher. Und ja, Gott sei Dank ist er nicht wieder zurückgekehrt. Und was Menschen oder Mächte auch unternehmen können, sie können das Licht Gottes nicht auslöschen. Das haben sie mit der Kreuzigung versucht, aber die Kreuzigung hat genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dass der Feind besiegt wurde für alle Zeiten und dass auf seither Auferstehung möglich ist und dass durch diese Auferstehung das Tor zum ewigen Leben aufgestoßen wurde. Dadurch, dass sie das Licht auslöschen wollten, haben sie es eigentlich erst richtig angezündet. Und so kann die Dunkelheit das Licht nicht auslöschen. Die Menschen, die nicht aufnahmen, das sind zunächst natürlich das Volk als Ganzes gemeint, das Volk Gottes Israel. Anstatt ihn als den verheißenen Messias aufzunehmen, haben sie ihn abgelehnt. Aber es gab immer wieder Einzelne, die ihn angenommen haben. Und denen begegnen wir dann im Johannesevangelium. Und auch einzelne Nichtjuden. Sie haben genauer hingeschaut und Jesus angenommen. Und da kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Jesus, wie begegnen wir dir? Durch das Kommen Jesu teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen. Das wird hier deutlich. Johannes ist dann da ganz klar. Die erste Gruppe sind die, die ihn nicht aufgenommen haben. Das sind die, die nicht an ihn glauben, sagt er in also 1,11, die ihn nicht aufgenommen haben. Und Vers 7, die nicht, das sind diejenigen, die nicht an ihn glauben. Und die zweite Gruppe ist, die ihn aufnehmen. Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, indem sie an ihn glauben. Vers 12 am Schluss dann, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also die ihn aufnehmen, sind die, die an ihn glauben. Die erste Gruppe lebt in der Dunkelheit, die andere im Licht Gottes. Und das ist bis heute so. Jedes menschliche Erlösungskonzept, jede noch so kluge Philosophie kann kein geistliches Licht anzünden. Jedes menschliche Bemühung um Erlösung ist vergeblich, denn das Licht ist da bereits da. Ich brauche es ja nicht mehr anzuzünden. Das Licht Gottes ist bereits da, weil Jesus gekommen ist. Es geht nur um Jesus. Und das ist natürlich die Frage an jeden, ja, sich selbst zu fragen, zu welcher Gruppe gehöre ich? Es gibt nur diese oder jene. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt Leute, die überlegen sich ihr ganzes Leben lang, zu welcher Gruppe sie gehören wollen, aber sie gehören bereits zu der Gruppe, die nicht an ihn glauben. Ich kann nicht sagen, es gibt so eine neutrale Position oder wie mein früherer Vorgesetzter bei der Sparkasse immer wieder sagte, ja, ich lasse mich mal überraschen, was kommt, so nach dem Tod. Aber dann ist es zu spät. Ich muss jetzt entscheiden, ob ich zum Licht oder zur Dunkelheit gehören will. Und ich kann euch nur ermutigen, das Licht bietet doch eine ganz andere Lebensqualität als die Dunkelheit. Und ich selber bin froh, dass ich diese Entscheidung vor 49 Jahre, treffen durfte. Ich weiß nicht, manchmal denkt man so in so trüben Stunden, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre, wenn ich Jesus nicht kennen würde, was wäre aus mir geworden? Das ist eine hypothetische Frage natürlich, aber ich traue mir alles zu. Ich möchte kein Urteil erlauben über Menschen, die eben jetzt in der Dunkelheit leben, denn ich würde genauso in der Dunkelheit leben, würde genauso Dinge tun, die ich vielleicht heute nicht akzeptiere. Ja, wer Jesus aufnimmt, hat das Recht oder die Bevollmächtigung, sich als Kind Gottes zu bezeichnen. Wer an seinen Namen glaubt, wird von Neuem geboren. Er knüpft hier an die Schöpfungsgeschichte an. Jesus, so wie Jesus der Mitschöpfer ist, allen irdischen Lebens, so auch allen geistlichen Lebens. Wer an ihn glaubt, empfängt Licht und Leben. Also, toll. Das ist die Weihnachtsbotschaft letztlich. Und das haben wir alles in diesem Kind in der Krippe. Sein schöpferisches Wort verändert unser Leben. 1. Petrus 1, 23, es ist so ein lebendiger Same. Das Wort Gottes ist geistliches Saatgut. Es wird ausgestreut, bringt Leben und Wachstum, wenn der Boden das Saatkorn aufnimmt. Ja, da gibt es ja dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Das ist die entscheidende Frage. Lass ich dieses Wort Gottes diese Botschaft von Weihnachten in mein Herz hinein oder ist mein Herz eher wie ein Steinbruch, wo nichts sich hineinbewegen kann, wo nichts durchdringt. Und deshalb die Frage, Jesus begegnen wird, hat sich schon, ergibt sich schon aus dem Vers 12, indem wir Jesus aufnehmen, das heißt an seinen Namen glauben. Das sind Kinder Gottes, nichts anderes, Jesus aufnehmen, Jesus an Jesus glauben, das ist das Einzige, was rettet. Und über den hat die Dunkelheit keine Macht mehr. Und das kannst du wissen. Also wenn es Licht wird, das merkt man. Das ist, muss einem bewusst sein. Also wir brauchen nicht so, im Schwäbischen gibt es so ein bisschen Hellinger Christ sei oder sowas. Also so im Verborgenen, ja, man weiß nicht so recht, vielleicht da nicht. Ja Leute, wenn es Licht anmacht, dann ist klar, jetzt ist hell, jetzt ist was anderes, die Dunkelheit ist weg. Und ich kann wissen, ich darf sagen, jawohl, ich bin ein Kind Gottes und ich darf mich darüber freuen. Es gibt natürlich immer wieder Zeiten, wo vielleicht der Schalter ausgeknipst ist oder wo dunkle Flecken da sind oder so. Aber erstens mal ist kein Dauerzustand und zweitens mal kann es wieder verändert werden, wenn ich mich dem Licht Jesus wieder öffne. Aber der Dauerzustand ist doch, ich bin ein Kind Gottes und bleibe es und darf es bleiben und darf mich freuen darüber. Was gibt es Schöneres? Und das kommt alles durch den Glauben in unser Leben hinein. Der dreieinige Gott hat alles getan, um uns zu erlösen. Er hat den roten Teppich ausgerollt. Und es kommt nur darauf an, Jesus aufzunehmen, das Licht hereinzulassen. Und deshalb diese Botschaft herbei, auch o ihr Gläubigen. Ja, Jesus, wie begegnen wir dir? Das ist nicht nur eine Frage der ersten Begegnung, es ist eine Frage, die sich alle Glaubenden immer wieder stellen. Und das Lied gibt eine klare Antwort, der nach jedem Liedvers dann zum Ausdruck kommt durch den Refrain, O lasset uns anbeten. Als Reaktion auf das, was vorher über Jesus gesagt wurde. Also indem wir Jesus anbeten. O lasset uns anbeten, den plötzlich sagt er, den König, den Herrscher, also nicht mal das Kind in der Krippe, wie am Anfang, sondern den König, den Herrscher der Herrscharen, der Herrscher über alle unsichtbaren Mächte, die Herrscharen, das ist die Engelwelt. Ja, die sollen ihn anbeten. Diese Aufforderung gilt an alle, überall und an jedem Ort. Überall Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden. Da nimmt der Lieddichter Lukas 2 auf, die Botschaft der Engel, und das gilt für alle Geschöpfe, alle, die oben sind, also singt ihr Engelchöre und dann ihr Seligen. Die Seligen, das sind die, die schon am Ziel sind. Und die sollen auch Gott, die beten jetzt schon Gott an im Himmel. Lest mal Offenbarung 5, da kommt diese Anbetung der die schon vollendet sind. Also es ist eine Anbetung, die nicht nur hier auf Erden, sondern ja auch im Himmel stattfindet. Und aber auch hier, alle, die hier sind, der du heute Mensch für uns geboren, also das sind wir gemeint, dass wir ihn anbeten. Denn wenn er Gott ist, dann müssen wir ihn anbeten. Wenn er ein Geschaffener wäre, dann verdient er keine Anbetung. Das ist der große Unterschied. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Jesus eben Gottes Sohn, Gott selber ist. Und je deutlicher wir erkennen, wer das Kind in der Krippe wirklich ist, desto mehr werden wir ihn anbeten und seinen Namen groß machen. Paulus hat das in wunderbarer Weise zusammengefasst und das möchte ich zum Schluss noch lesen. Das war eigentlich ursprünglich ein Anbetungslied der ersten Gemeinde und ja, es lohnt sich vielleicht da mal heute auch mal, wer ja, komponieren kann oder so, mal da was draus zu machen. Ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es das auch schon. Philipper 2, Vers 6 bis 11. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das war das, dass er als Mensch wurde. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und was passiert jetzt? Dieser Name mit diesem Namen, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, lasst uns ihn anbeten. Oh, lasst uns anbeten, den König. Amen.
Ja, danke.